herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Dienstagabend und hallo zu Das. Wir sind natürlich, wie immer, live aus Norddeutschland. Wird der Doktor oder die Ärztin von künstlicher Intelligenz ersetzt werden? Welche Diagnoseverfahren werden uns in den nächsten Jahren helfen, länger gesund zu bleiben? Heute ist ARD-Thementag Medizin von morgen. Aber wir beantworten jetzt natürlich auch, was wir heute schon tun können, um das Gewicht besser zu kontrollieren oder Allergien möglicherweise in den Griff bekommen zu können. Und deswegen ist heute Abend bei uns, freue mich wirklich sehr, Dr. Julia Fischer. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Ganz lieben Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Provozierende Frage gleich zu Anfang, die ganz vieles einschließt. Wann wird Krebs heilbar?
Ja, einen konkreten Zeitpunkt kann ich da, glaube ich, nicht nennen, aber man kann über dieses Thema ganz, ganz lange reden, weil jetzt schon so wahnsinnig viel passiert ist im Punkto Krebs und auch Krebstherapien. Also schon heute sind ja Überlebenszeiten von Krebspatientinnen und Patienten so viel länger als noch vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten. Es sind gigantische Fortschritte in der Wissenschaft gemacht worden, in der Therapie gemacht worden. Wir können vorbeugend ganz viel tun. Also eigentlich sagt man, dass sowas wie 40% der Krebserkrankungen tatsächlich auch schon präventiv vermeidbar wären durch einen gesünderen Lebenswandel. Noch mehr Krebsfälle wären vermeidbar durch rechtzeitige Früherkennung und oder eben sogar, wie das bei der Darmkrebsvorsorge möglich ist, das Entfernen von Vorstufen. Und super spannend ist wirklich die neuen Therapieformen, die es in der Krebstherapie jetzt schon gibt. Also zum Beispiel Immuntherapeutika, wo das Immunsystem des Betroffenen.
Dass der Körper selber dagegen ankämpfen kann. Ne?
Dass das verändert wird in der Weise, dass es den Krebs besser angreifen kann. In der Entwicklung ist ja auch die sogenannte Impfung gegen Krebs. Also eine Impfung gegen Krebs haben wir ja schon, nämlich die gegen
HPV.
Gegen HPV, genau, gegen Gebärmutterhalskrebs, die sich Jungens wie Mädchen tatsächlich irgendwie möglichst abholen sollten, bevor sie das erste Mal Sex gehabt haben. Das müssen noch viel mehr Menschen wahrnehmen tatsächlich. Also das gehört natürlich auch dazu, dass wir alle die Möglichkeiten, die uns bereits zur Verfügung stehen, auch wahrnehmen. Aber gerade, also genau, Therapeutika, also weitere Impfungen gegen Krebs.
Gentherapie werden wir später auch noch drüber sprechen, werden wir uns noch mal genauer anschauen. Da ist unglaublich viel drin,
Wahnsinn.
In der Medizin von morgen. Ich freue mich sehr, dass du uns da heute einen Einblick geben kannst, aber natürlich auch über aktuelle Themen, wie wir uns länger gesund halten können, jetzt schon.
Unbedingt.
Nun schwitzen ja viele Menschen auch erfolgreich im Sommer am Mittelmeer, aber wie wird sich denn trotzdem durch möglicherweise steigende Temperaturen auch die Medizin verändern?
Da gibt es ganz viele Punkte, die tatsächlich super relevant sind. Also das eine Kernproblem ist natürlich, dass unser Körper einfach nur in einem relativ engen Temperaturoptimum existieren kann. Mhm. Und das ist natürlich besonders gefährlich für Menschen, die nicht gut schwitzen können oder die Temperatur nicht gut regulieren können, wie Ältere, aber auch kleine Kinder, chronisch Kranke, Schwangere. Und wenn wir das nicht gut kontrollieren können und die Körpertemperatur steigt, dann führt das irgendwann tatsächlich dazu, dass unsere Proteine denaturieren. Jeder kennt das von einem Spiegelei. Ein Ei ist erst flüssig und in der Lage, Leben zu bilden, wenn man es erhitzt.
Nun kochen wir allerdings noch nicht.
Nee, klar, genau. Aber der Körper kann nur bis zu einer gewissen Grenze existieren. Ab 42 Grad Körpertemperatur wird es tödlich. Und damit mit steigenden Körpertemperaturen haben viele Menschen einfach schon Probleme. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere Punkte. Wenn das Klima sich erhitzt, werden zum Beispiel die Blühzeiten von Bäumen viel länger. Das heißt, sie beginnen im Frühjahr schon viel früher zu blühen und blühen auch länger im Herbst. Das heißt, Allergiezeiten dehnen sich total aus. Wenn es heißer ist, sind wir mehr draußen, wir bekommen mehr Sonnenstrahlung ab. Die Hautkrebsraten nehmen tatsächlich jetzt schon drastisch zu. Das ist auch was, womit man rechnen kann, wenn es weitergeht. Und in warmen Gefilden fühlen sich natürlich auch Krankheitserreger wohl, die wir bis heute gar nicht hier haben. Tropische Krankheitserreger, die zum Beispiel die Tigermücke mitbringen kann oder so. Das ist aktuell alles noch kein großes Problem. Aber wenn das Klima sich immer weiter aufheizt, sind das Dinge, die es unser Überleben sehr ungemütlich machen können.
Schauen wir uns alles noch mal ein bisschen genauer an. Medizin von morgen ist heute unser Thema. Dr. Julia Fischer ist da. Einen kurzen Vorgeschmack über ihre Arbeit jetzt von Ariane Peters.
Huch, wer ist das denn? Denken Sie jetzt vielleicht. Ich bin Dr. Julia Fischer.
Einmal wöchentlich zeigt sie uns, wie wir alle ein bisschen gesünder leben können.
Die gute Nachricht vorweg, quasi als kleines Bonbon. Komplett auf Zucker verzichten müssen wir gar nicht.
Mit ihren Erklärvideos ist Julia Fischer eine gefragte Ratgeberin für medizinische Fragen wie:
Wäre es besser, Süßstoffe zu benutzen? Ist zu viel Protein schädlich?
Als Moderatorin des erfolgreichen YouTube-Kanals ARD Gesund steht die Ärztin für seriöse Gesundheitstipps.
Wir wollen heute über das Thema Fasten reden.
Und über ihren Weg vor die Kamera. Geboren in Aachen, studiert sie zunächst an der Charité in Berlin Medizin, arbeitet als Assistenzärztin für Nuklearmedizin, will auch Journalistin werden und kombiniert schließlich beides. Erst beim Radio, dann beim Fernsehen.
Es wird noch besser. Wir recyceln Aminosäuren in unserem Körper und bauen manche bei Bedarf sogar selbst. Fertig ist das Protein.
So unterhaltsam und informativ kann Medizin sein. Mit Moderatorin und Ärztin Dr. Julia Fischer.
Und das am Thementag, ARD-Thementag Medizin von morgen. Julia, wie wird sich denn so ganz konkret die Medizin entwickeln? Nur einfach so vom Gefühl her. Das, was wir jetzt haben, weiß jeder, aber wie wird es so gefühlt in 20, 30 Jahren aussehen?
Da gibt es natürlich auch ganz viele Punkte, da ist wahnsinnig viel in Bewegung. Also wenn wir mal mit der Diagnostik anfangen zum Beispiel, da wird sicherlich künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle spielen, dass man sich überlegen kann zum Beispiel, es wird nicht mehr nur ein einzelner Arzt auf dein Röntgenbild schauen, der möglicherweise übernächtigt ist oder auch am Anfang seiner Karriere steht, sondern vermutlich schaut sich ein Computer dein Röntgenbild an, der mit Hunderttausenden von Daten gespeist wurde vorher, sodass der einen viel größeren Erfahrungsschatz hat, mit dem er abgleichen kann, wie es in dir ausschaut zum Beispiel. Oder wenn es auch um seltene Erkrankungen geht und die Symptome seltsam sind und ein Arzt, eine Ärztin nicht direkt weiß, wo kommt das her, dann kann man auch eine künstliche Intelligenz, so eine Maschine befragen, die einfach mit ganz, ganz vielen Symptomen gefüttert wurde zum Beispiel. Das heißt, auch in der Diagnostik wird das wahrscheinlich eingesetzt werden.
Wird es auch bessere Apparate geben?
Höchstwahrscheinlich wird es viel bessere Apparate geben. Es wird auch mehr roboterassistierte Chirurgie geben.
Ja.
Und auch was medikamentös möglich sein wird, da sind wahnsinnig spannende Dinge in der Entwicklung. Also zum Beispiel die Genschere, mit der es irgendwie möglich sein wird, vermutlich auch angeborene Erkrankungen zu heilen, zu therapieren. Zum Teil sind wir jetzt schon imstande, Organe oder auch Muskeln zu züchten. Und möglicherweise wird es auch möglich im Körper, dass irgendwann, also jemandem, der zum Beispiel eine angeborene Muskelerkrankung hat, so mit neuen Stammzellen auszustatten, dass der wieder Muskeln bilden kann.
Ich könnte ja rein theoretisch, wenn ich mir das mal so überlege, aus meinen Stammzellen auch ein eigenes Ersatzteillager anzüchten.
Rein theoretisch?
Also so rein theoretisch?
Ja, klar, genau. Da sind natürlich auch noch gigantische Hürden. Zum einen ist es wahnsinnig teuer, zum anderen ist es natürlich auch immer eine ethische Diskussion, die da geführt werden muss. Wie weit dürfen wir da gehen? Die Erfahrung, dass solche Dinge, also wie die sich auch anders ausprägen, möglicherweise welche Nebenwirkungen die auch haben können, welche unerwünschten Effekte, das wissen wir ja alles noch nicht. Also das ist ein großes Thema der Zukunft.
Ich habe neulich etwas gelesen, da hat eine Krankenkasse einen neuen Test eingeführt, eine Proteomanalyse, die sie jetzt ihren Patienten, ihren Mitgliedern zur Verfügung stellt, wo man halt anhand einer Proteinanalyse Nierenerkrankungen, Prostataerkrankungen schon im Vorwege erkennen kann und dadurch zum Beispiel Biopsien vermeidet, wo ja auch ein Kostenfaktor entsteht. Durch Operationen entstehen ja Kosten und durch solche Tests können diese Kosten vielleicht auch vermieden werden.
Also klar, auch solche präventiven Methoden werden natürlich möglicherweise immer weiter entwickelt werden. Das ist aktuell noch in einem relativ theoretischen Status. Also da muss man tatsächlich wirklich noch gucken, nach und nach die Erfahrung sammeln, mit welchem Test kann man tatsächlich eine andere, invasivere Untersuchung möglicherweise vermeiden. Da ist, glaube ich, da sind noch ganz viele Fragen offen, aber das ist definitiv auch ein großes Thema. Und es wird immer weiter dahin gehen, auch Patienten und Patientinnen ganz individuell zu behandeln. Also es gibt nicht mehr diese One-Fits-All-Therapien, wie man bei Krebs zum Beispiel allen die gleiche Chemotherapie gibt und die macht einmal alle Zellen platt, sondern es wird immer genauer hingeschaut, zum Beispiel, welche Art von Tumor hat der Patient? Wie sieht der aus? Wie müssen wir ihm begegnen? Und dann kann man maßgeschneiderte Therapien formen.
Was es ja jetzt auch schon gibt. Endlich wurde unterschieden zwischen Männern und Frauen, weil da wird auch nicht mehr über einen Kamm geschoren. Also da sind schon die ersten Schritte eingeleitet worden. Wir werden uns gleich noch das Thema Genschere mit der Krebstherapie möglicherweise auch etwas genauer anschauen. Jetzt vorher aber schauen wir uns mal an, das, was Eckhard von Hirschhausen gemacht hat. Heute startet die neue Staffel von Charité und zeigt eben, wie es in 25 Jahren im Krankenhaus aussehen kann. Direkt danach, um 21.45 Uhr im Ersten, besucht Eckhard von Hirschhausen Forscher, die sich mit der Medizin von morgen beschäftigen.
Oh, kalt hier. Wer unsterblich werden will, muss leiden. Würden Sie sich einfrieren lassen, um auf die Zukunft der Medizin zu warten?
Nicht nötig. Denn ob die Medizin von morgen aussieht wie im Science-Fiction-Film mit Hightech und Robotern, dieser Frage geht Moderator Eckart von Hirschhausen für seine neueste Dokumentation selbst auf den Grund und besucht unter anderem die Universität Marburg, Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in der Medizin. Die kommt hier bereits zum Einsatz, bei der Ausbildung in der Notaufnahme. Und dann gibt's noch digitale Kollegen, die bald Ärzte unterstützen könnten. Sozusagen die Sprechstunde der Zukunft.
Ich habe jetzt mal einen echten Fall mitgebracht. Und wir gucken mal, findet die künstliche Intelligenz das raus? Ich habe schon lange ein Kribbeln in den Fingern, Schmerzen in den Fingern, Taubheitsgefühle. Und jetzt habe ich auch noch ein Heiserkeitsgefühl.
Es tut mir leid, dass Sie diese Symptome erleben. Eine mögliche Ursache für Ihre Beschwerden ist Amyloidose. Amyloidose ist eine Krankheit, bei der schädliche Proteinablagerungen Organe beeinträchtigen.
Jetzt bin ich aber echt baff. Wie schnell der auf die richtige Diagnose kam.
Und was ist mit Gedankenlesen? Zukunftsmusik oder bald Realität? Daran wird derzeit am Institut für Neurobiologie der Leibniz-Gesellschaft in Magdeburg geforscht, um so Menschen zu helfen, die nicht sprechen können.
Dann habe ich hier 4 Spielkarten und Sie ziehen einfach eine zufällig heraus und ich erfrage, welche Sie gezogen haben und Sie versuchen das mit Ihrer Hirnaktivierung mir mitzuteilen.
Okay, dann zeige ich das einmal in die Kamera, aber Sie dürfen nicht gucken.
Ist es möglich, eine Spielkarte mit Hilfe von Hirnströmen zu erraten? Und wenn ja, wie geht das? Die Auflösung heute Abend in der Dokumentation Medizin von morgen um 21.45 Uhr in der ARD.
Weil ja immer so viel von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, das müssen wir doch mal vielleicht konkret erklären, wie das überhaupt funktioniert. Julia, lass uns doch mal über so ein Thema wie zum Beispiel Hauterkrankungen sprechen. Wie kann man da künstliche Intelligenz gut einsetzen?
Also da geht es ja vor allem darum, sich Leberflecke, Hautveränderungen anzuschauen und zu überlegen, könnte das Hautkrebs sein? Ist das irgendwie verdächtig oder ist das eine ganz normale Veränderung? Und die Haut gibt es sowieso schon in allen möglichen Farbabstufungen. Und auch Hautveränderungen können natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Und als Hautarzt, Hautärztin brauchst du wahnsinnig viel Erfahrung, um nach und nach ein Gefühl dafür zu bekommen.
Prinzip ist jetzt momentan, der Hautarzt, die Hautärztin guckt sich das an, sagt, okay, ist nichts Schlimmes, machen wir einfach so weg oder können wir lassen oder wie auch immer. Oder, oh, das sieht komisch aus, wollen wir mal lieber ein direktes Hautscreening machen oder schicken wir mal eine Probe ins Labor. Mit KI geht es jetzt anders.
Genau, es gibt auch schon Systeme, die benutzen KI und da ist es eben wirklich so, dass dieses System gespeist wurde mit unendlich vielen Bildern von möglichen Hautveränderungen und einer Tendenz, einer Einschätzung davon, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Veränderung Krebs ist oder bösartig ist oder eine Vorstufe ist, sodass man viel eher den Hinweis darauf bekommt, hier, das müsst ihr im Auge behalten oder aber hier müsst ihr direkt rausnehmen und mal nachschauen. Und das ist sicherlich was in Zukunft total zunehmen wird.
Wird sich dadurch auch das Berufsbild des Arztes, der Ärztin verändern?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also sicherlich auf eine gewisse Weise. Ganz bestimmt wird es Ärzte und Ärztinnen unterstützen, also weil es natürlich auch viele Arbeitsschritte übernehmen kann, für die Ärzte und Ärzte einfach wahnsinnig viel Zeit brauchen. Das heißt, es kann sehr unterstützend wirken. Ich glaube nicht, dass Ärztinnen und Ärzte ersetzt werden.
Da fehlt deswegen ja auch die Wärme möglicherweise,
genau.
Diese Empathie.
Also ich glaube immer, dass es einen Menschen geben muss, der sich die Ergebnisse der KI anschaut und guckt, ist das plausibel, hat der recht? Und derjenige muss dann im Prinzip auch eine Diagnose überbringen. Das möchte sicherlich niemand von einem Roboter oder einem Computer irgendeiner Maschine überbracht bekommen. Also da bin ich mir ganz sicher, bleiben die Ärzte. Und meine Hoffnung ist es auch, dass es den Arztberuf noch mal attraktiver macht vielleicht. Weil aktuell steuern wir auf einen ziemlichen Fachmangel zu. Mhm. Und dass das vielleicht auch was ist, was den Arztberuf einfacher, attraktiver macht für andere Menschen, Also vielleicht ist das am Ende eine sehr günstige Kombination.
Ja, vielleicht, um auch einfach erstmal so dieses Allgemeine, so dieses Erste, weißt du, so den ersten TÜV sozusagen durch die KI zu übernehmen. Und die Reparatur kann denn der Arzt irgendwie,
genau,
vielleicht
und
kann
das man sich das warme kümmern und
ja, das ist ja wichtig für uns.
Absolut.
Das ist ja ganz wichtig. Ja. Auch die Seele heilt ja dann auch mit, das
unbedingt
darf man nicht vergessen.
Genau, also hoffentlich mündet es darin, dass Prozesse schneller ablaufen und mehr Zeit zwischen Arzt und Patient stattfinden kann.
Genau. Genschere haben wir schon angesprochen, das Thema. Was genau dahinter steckt, das zeigt Ihnen jetzt Ariane Peters.
Vor genau 12 Jahren hat sie eine Revolution ausgelöst. Die Französin Emmanuelle Charpentier, Mikrobiologin, Nobelpreisträgerin, Entdeckerin von CRISPR. Bitte was? CRISPR, auch bekannt unter dem Begriff Genschere.
Die Schere ist einfach zu programmieren. Sie ist effizienter und vielfältiger als frühere Techniken. Das heißt, man kann verschiedenste Änderungen im Erbgut vornehmen. Für Biologen ist das ein sehr praktisches Werkzeug, so ähnlich wie ein Schweizer Messer.
Ein Werkzeug, das es so bereits in der Natur gibt. Bei Bakterien, die Scharlach hervorrufen, entdeckte Charpentier einen Mechanismus, mit dem sich Bakterien gegen Viren verteidigen. Ein Molekül, das wie eine Art Schere funktioniert und Erbmaterial mit großer Genauigkeit manipulieren kann. Dazu muss man wissen, unsere DNA besteht aus 4 Grundbausteinen, die immer wieder neu kombiniert werden. Ein individueller Text. Doch manchmal kommt es zu Schreibfehlern. Mutationen. Und die können zu Krankheiten führen. Jetzt kommt CRISPR ins Spiel. Das Molekül funktioniert wie eine Schere mit Adressanhänger. Es sucht einen bestimmten Textbaustein, dockt an und schneidet den Fehler heraus. Oder ändert den Text. Oder baut noch etwas ein. Die Genschere arbeitet hocheffizient, soll zunächst helfen, Blutkrankheiten zu therapieren. Darüber hinaus funktioniert sie auch bei Pflanzen und Tieren. Die Genschere hat also das Potenzial, Landwirtschaft und Medizin grundlegend zu verändern. Die Frage ist, in welche Richtung?
Es sieht einfach faszinierend aus, diese Bilder und was da alles möglich ist. Die Frage eben, in welche Richtung wird sich das entwickeln? Muss man da, ganz offen gefragt, muss man da Angst vor Manipulation haben, vor Missbrauch haben?
Erstmal sicherlich nicht. Also die Forschung daran läuft und es ist super vielversprechend, was da vermutlich eines Tages möglich ist. Es gibt ja eine Therapie, wurde kurz angesprochen, gibt es ja schon bei angeborenen Erkrankungen des Blutes. Da kann man jetzt schon Stammzellen entnehmen, die so verändern, dass sie gesunde rote Blutkörperchen herstellen und sie quasi wieder zurück in den Körper bringen. Und daraufhin sind die Menschen mit einer sonst angeborenen, sehr schmerzhaften Krankheit geheilt. Das ist natürlich der Knaller. Und davon wird vermutlich immer mehr kommen, dass da wirklich Missbrauch, es gibt vereinzelte Fälle, es gab ja mal einen Fall in China, wo sowas passiert ist, das ist aber in Deutschland sehr gut geschützt. Eigentlich gibt es strenge Richtlinien in allen Ländern, da muss man natürlich, das muss man immer aktiv diskutieren, wie weit wollen wir gehen, was es nicht erlaubt. Erstmal, glaube ich, ist da vor Fusch, muss man sich keine Sorgen machen.
Jetzt hast du gerade eben schon das Stichwort Stammzellen gegeben, weil ich versuche mir das gerade noch so vorzustellen. Man kann ja nicht irgendwo einfach eine Zelle rausnehmen und dann schluckt man die wieder runter oder irgendwie sowas, sondern Stammzellen sitzen ja im Knochenmark, wenn ich das so richtig aus dem Biologieunterricht noch weiß. Und dann entnimmt man eine Stammzelle oder mehrere Stammzellen, führt dieses Genscherenverfahren durch und injiziert die Stammzellen wieder zurück.
Ganz genau.
Dann sind aber nicht alle Stammzellen geheilt.
Also. Was man begleitend machen muss, ist eine Art Chemotherapie. Also man entnimmt diese Zellen, konkret bei dieser Bluterkrankung, man entnimmt die Zellen, die ein krankhaftes rotes Blutkörperchen herstellen, unterzieht die der Behandlung mit der Genschere, die dann eben gute Gene einsetzt. Ja. Und dann muss man gleichzeitig eine Art Chemotherapie geben, die tatsächlich all die Stammzellen,
schlecht produzierenden Stammzellen
einmal abtötet. Das ist eine relativ heftige Behandlung. Aber im Anschluss kann man dann die neuen Stammzellen geben. Die siedeln sich im Knochenmark an und übernehmen dann sozusagen die Blutproduktion.
Also die guten Zellen übernehmen dann sozusagen die Mehrheit im Körper
Ganz
und
genau.
produzieren dann halt
das
deswegen entsprechend die guten Zellen. Für welche Sachen ist das alles möglich? Was kannst du dir da vorstellen? Also Krebstherapie oder?
Krebstherapie sicherlich. Also im Prinzip ganz viele angeborene Erkrankungen. Es wird zum Beispiel an Gehörlosigkeit wird ganz aktiv geforscht, weil es eben auch angeborene Gehörlosigkeit gibt, die man auf diese Art und Weise therapieren könnte. Bei Krebserkrankungen gibt es auch schon ein Verfahren. Da ist es so, dass man Immunzellen entnimmt, die verändert und wieder in den Körper gibt. Und die hat man dann ausgestattet mit einer Gensequenz, die dem Immunsystem helfen, den Krebs im Körper zu bekämpfen. Also das heißt, man kann das an Stammzellen machen, man kann das aber auch an einzelnen Körperzellen machen, die man wieder reingibt, um zum Beispiel Krebs zu bekämpfen. Also in dem Film von Eckart von Hirschhausen geht es um eine Medizinstudierende, die eine Muskeldystrophie hat und möglicherweise kann man da auch den Gendefekt so beheben, dass wieder gesunder Muskel gebildet wird. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo das hoffentlich eines Tages eingesetzt werden kann.
Ist es dann auch möglich, irgendwann vielleicht im Körper Nervenzellen wieder bilden zu können? Also ich sag mal Stichwort Querschnittslähmung. Mhm. Also um da mal ein ganz weites Feld aufzumachen, dass sich da im Körper wieder neue Sachen bilden, wenn man den Zellen nur die richtigen Befehle gibt.
Auch die Querschnittslähmung ist tatsächlich ein großes Feld der Forschung, wo geschaut wird, ob das nicht in Zukunft möglich sein könnte, Menschen auch tatsächlich wieder das Gehen zu ermöglichen. Also das ist auch das ist möglicherweise eines Tages möglich.
Ja, es ist schon ein Segen der Medizin. Und irgendwo schlummert dahinter ja natürlich auch der Gedanke an ein längeres Leben. Wollen wir das überhaupt, dieses längere Leben? Gitta Olsen von Gehr.
Unsere Lebenszeit ist endlich. Irgendwann läuft sie ab. Frauen werden im Durchschnitt 83 Jahre alt, Männer 78. Tendenz steigend. Und das seit Jahrzehnten. Die älteste Frau der Welt, die Französin Jean Calment, wurde 122 Jahre alt. Ein Alter, das in den Augen der Forscher bald für viele erreichbar sein wird.
Die Problematik ist momentan, dass wir immer älter werden, durch medizinischen Fortschritt, durch Innovation, dass aber gleichzeitig die Gesundheitsspanne abnimmt. Und mir geht es eigentlich darum, ob man jetzt 80 Jahre lebt oder 120, 200 ist eigentlich im Vergleich zur Unendlichkeit, sage ich mal, relativ egal. Aber dass wir so lange gesund sind, sozusagen bis zum letzten Atemzug gesund sind, das ist ja möglich. Und darum geht es eigentlich, die Gesundheitsspanne tatsächlich zu verlängern.
Sven Völpel stellt das Altern auf den Kopf. Denn wir haben sehr viel selbst in der Hand.
Die Art, wie die Gene unser Alter beeinflussen, dachte man früher 50%. Heutzutage weiß man, das ist etwa 20% oder sogar noch geringer.
Der Altersforscher kennt die Faktoren, die zu einer langen, gesunden Lebenserwartung beitragen. Neben Sport und Ernährung spielen auch eine positive Einstellung oder guter Schlaf eine Rolle. Alle Faktoren beeinflussen unser biologisches Alter. Anti-Aging boomt. Tech-Riese Google ist mit seiner Tochter Calico schon vor Jahren ins Geschäft eingestiegen. Tierversuche zeigen bereits große Erfolge. Wissenschaftler forschen an Stammzellen, Blutplasma und Mikrobiom. Das Ziel? Ewige Jugend und Unsterblichkeit.
Es ist vor allen Dingen ein Riesengeschäft. Mit Verlaub, wer kann sich das denn leisten? Ich finde es abenteuerlich, wenn Millionen von Menschen vom Hungertod bedroht sind, wenn Millionen und Abermillionen Menschen von umweltassoziierten Gesundheitsfaktoren bedroht sind und dergleichen, dass wir uns diesen Luxus leisten, über diese Fragen zu diskutieren und nicht alle Ressourcen erstmal aufwenden, um zu schauen, dass möglichst viele Menschen eine auskömmliche Gesundheitsversorgung haben.
Theologe Andreas Lob-Hüdepohl kennt die Themen des Alters. Ein Leben ohne Ende? Aber wie wäre unser Leben ohne den Tod?
Die Vorstellung, dass alles nicht irgendwie auch ein Ende haben kann, fände ich eher grauenhaft. Nicht? Die Vorstellung eines Endes ist ja nicht nur Bedrohung, sondern sie ist ja auch Versprechen. Irgendwann hat es irgendwann mal ein Ende, ein heilsames Ende. Das Arbeitsleben, die Anstrengung und dergleichen. Und infolgedessen würde ich das eher als eine Bedrohung erleben, unsterblich sein zu müssen.
Also der Tod gehört natürlich zum Leben dazu. Und ich glaube, dass der Tod auch das Leben aufwertet, weil dadurch, dass wir wissen, es ist endlich, ist ja genauso, dass wir eben dann ja, nicht ein Leben lang irgendein Spiel spielen, sondern tatsächlich begrenzt. Und dann macht es auch richtig Spaß.
Sven Völpel tut viel dafür, um sich biologisch jung zu halten. Unterschiedlichste Bewegungen sind nur ein Beispiel. Der Traum von Unsterblichkeit ist so alt wie die Menschheit. Vielleicht sollte es ein Traum bleiben.
Tja, das ist natürlich so eine Frage. Wie lange wollen wir denn eigentlich leben? Julia.
Nur so lange wie meine Mitmenschen. Ich finde die Vorstellung, dass ich zum Beispiel alle, die ich lieb habe, überlebe, eigentlich nicht so schön.
Ja, das passiert zwangsläufig im Leben. Natürlich.
Vermutlich, ja.
Man kann ja auch neue Freundschaften schließen, möglicherweise.
Korrekt.
Man kann dann natürlich auch mit den Kindern gemeinsam älter werden. Du hast ja auch zwei Kinder. Also ich meine, du könntest natürlich, ne?
Absolut richtig. Und die pflanzen sich ja hoffentlich auch fort.
Also dann mit den Enkeln. Also es gibt im Grunde gibt's genügend Potenzial. Ja. Aber
solange, wie es einem gut geht, ne? Also ich finde halt die Vorstellung, dass man irgendwann nicht mehr all die Dinge tun kann, die man machen möchte. Wobei, am Ende kann man es erst entscheiden, wenn es soweit ist. Also
ja, ich glaube... Ich glaube, die Entscheidung, wie man darüber denkt, ist, wenn man sehr viel älter ist, dann wieder eine andere, als was man jetzt so darüber denkt. Ja. Ne? Und es hat ja auch was damit zu tun, wie man moralisch lebt, wie man mit anderen Menschen lebt. Also nicht nur mit Gesundheit hat das was zu tun, sondern...
Absolut, auch mit dem Planeten.
Ja, wenn es nicht endlich ist, wie verhältst du dich dann?
Das ist richtig.
Das ist eine richtige Frage. Ja. Wir wollen mal darüber sprechen, wie man denn zumindest gesund älter werden kann. Ich sage ja auch immer wieder, lieber älter werden als nicht. Das ist schon mal ganz wichtig. Und dann aber auch noch möglichst gesund.
Ja.
So, jetzt ist ja so im Grunde Abendbrotzeit. Es ist 19.15 Uhr gerade. Und vielleicht steht ja bei Ihnen zu Hause auch, wir machen mal das schlechte Beispiel zuerst, ja?
Unbedingt.
Jetzt habe ich schon vorweggenommen. Das hier ist das schlechte Beispiel, was ich aber auch gut kenne. Ne? Hier, Tasse Tee. Ist ja erstmal gar nicht
Tee
so.
Tee ist nicht schlecht.
Der ist nicht schlecht.
Also den können wir eigentlich auf den anderen Teller rüberräumen.
Gürkchen sind eigentlich auch gut, ne?
Sind okay, ja, wenn sie nicht so wahnsinnig salzhaltig sind.
Okay,
ja.
Und dann haben wir hier Bärchenwurst, Salami, Käse aus der Packung, Süßstoff. Was sagst du denn dazu?
Also wie schon gesagt, Tee ist eigentlich tatsächlich gar nicht schlecht. Gerade grüner und schwarzer Tee, da stecken pflanzliche Stoffe drin, die antientzündlich wirken. Also die können tatsächlich, es gibt den schönen Begriff Inflammaging, also eine Mischung aus Inflammation und Aging, weil Entzündungsprozesse im Körper einfach ein wahnsinniger Treiber von Alterserscheinungen sind. Mhm. Und gerade in Tee zum Beispiel stecken Stoffe, Antioxidantien, Flavonole, die können Entzündungen bekämpfen und sind deswegen gut für ein langes Leben. Also schwarzen und grünen Tee, so 3 Tassen am Tag würde ich tatsächlich empfehlen. Ja. Das wirkt sich auch gut auf den Cholesterinspiegel aus, zum Beispiel auf den Blutdruck. Würde ich also rüberräumen, die Tasse.
Aber
tatsächlich, also zum Beispiel verarbeitete rote Fleischprodukte, insgesamt sind tierische...
Nur mal ganz kurz, bevor wir jetzt beim Tee sind, mit dem Süßstoff.
Ja.
Was sagst du, Süßstoff besser als Zucker?
Süßstoff ist besser als Zucker.
Okay. Das ist ja immer ein
Also
aber auch nicht spitze, ne?
Nee, er ist nicht, genau. Er ist nicht schlimm, aber er ist auch nicht wirklich empfehlenswert. Okay. Besser wäre es natürlich, auf beides zu verzichten, sich von Süßem so ein bisschen zu entwöhnen. Aber die große Verteufelung von Süßstoff, das gibt die Evidenz tatsächlich auch nicht so richtig her.
Okay.
Trotzdem möchte ich ihn auch nicht empfehlen.
So, jetzt haben wir noch die verarbeitete Wurst. Bärchenwurst,
genau.
Salami.
Da sind halt leider viele gesättigte Fettsäuren drin, und die sind treiben den Cholesterinspiegel in die Höhe, die können auf Dauer auch Bluthochdruck fördern und damit weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Da ist viel Salz drin, auch gerade hochverarbeitete rotes Fleisch, da stecken Stoffe drin, die mit Darmkrebs assoziiert werden in großen Mengen. Also wenn man das ab und zu isst, ist das kein großes Problem. Aber ganz klar sind gerade diese tierischen verarbeiteten Lebensmittel sind leider nicht furchtbar gesund.
Jetzt habe ich natürlich schon mal Appetit auf eine kleine Wurst. Das muss ich ja zugeben.
Ja.
Nicht? Welche Form der Darreichung würdest du denn da empfehlen?
Also es ist immer so, dass die Dosis das Gift macht. Wenn du ab und zu Lust hast auf ein
Wurstbrot,
dann bringt dich das nicht um.
Ja.
So, aber generell ist es viel besser, sich zum Beispiel auf solche Lebensmittel zu fokussieren.
So. Genau. Schwarze Oliven haben wir dabei, Lachs haben wir dabei, bisschen, was ist das, Forelle wahrscheinlich, Humus.
Ne? Mhm, genau.
Was machen die Mandeln?
Mandeln, also wir können schauen, Mandeln und Lachs zum Beispiel, fetter Fisch, die haben die guten ungesättigten Fettsäuren. Die machen das Gegenteil, was die gesättigten Fettsäuren aus der Wurst machen.
Ja.
Die helfen nämlich dabei, zum Beispiel den Cholesterinspiegel zu senken.
Ja.
Da stecken auch gerade in Fisch antioxidative, also entzündungshemmende Stoffe mit drin. Das Gleiche gilt für Oliven und das Olivenöl. Das sind also ganz gesunde Fette und die stecken eben auch in Mandeln. Also das ist wirklich was... Die Fette sind gesund, in Mandeln stecken außerdem Vitamine und auch Ballaststoffe, die total förderlich für die Gesundheit sind, die gut für den Darm sind. Mandeln sind auch super für die Haut. Also, und das Gleiche gilt für Humus. Das ist aus
Kichererbsen.
Ganz viel Protein. Ja. Ganz tolle Alternative auch für Menschen, die vegan leben möchten zum Beispiel. Weil da einfach ganz, ganz viele tolle Eiweiße drin sind, aber eben auch Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind ja quasi so ein Wundermittel in der Ernährung. Die sind super gut für unseren Darm, unterstützen die positiven Darmbakterien. Und wenn wir vielfältige Darmbakterien haben, ist das assoziiert mit ganz, ganz vielen positiven Effekten auf die Gesundheit.
Ich muss noch mal ein Wort loswerden zu dem Käse, weil ich auch gerne nicht nur eine Wurststulle esse, sondern auch mal ein Käsebrot.
Ja, kannst du machen.
Kannst du machen.
Ja,
ne?
Käse ist eigentlich, also es spricht eigentlich nichts gegen Käse, außer man isst ihn nur noch.
So, okay, also Käse kann man machen. Und du beschäftigst dich mit diesen Themen auch in den Social-Media-Kanälen. Mhm. Da sehen wir zum Beispiel jetzt mal hier einen kleinen Auftritt von dir. Auch bei Instagram hast du das gepostet.
Ja.
Wo du auch mit dir selber sprichst, einfach mal über das Thema Stoffwechsel.
So, ich habe Chili, Ingwer, Quark für die Proteine, Wasser, ach und einen Tee wollte ich machen.
Hello!
Oh, hast du mich erschreckt. Wenn du auftauchst, heißt das nie was Gutes. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, bitte? Ich sehe schon, du willst mich hier ordentlich einheizen und so, ne? Stichwort Bikini-Figur. Und das ist jetzt nicht richtig, oder was? Naja, schon, aber du veranstaltest ja so einen Zirkus. Ich glaube, wir müssen hier echt mal ein paar Dinge klären. Und außerdem werde ich das Gefühl nicht los, dass du einfach nicht wirklich verstanden hast, wie ich funktioniere.
Wie funktioniert er denn, der Stoffwechsel? Dr. Julia Fischer.
Hochkomplex ist das mit dem Stoffwechsel.
Ja. Kann das eigentlich sein? Das muss ich jetzt mal fragen. Geht Ihnen möglicherweise auch so? Es gibt einen Stoffwechsel vor 50, um mal so eine imaginäre Jahreszahl einzubauen, und nach 50.
Das hat man ganz lange geglaubt.
Ah.
Tatsächlich zeigen aktuelle Studien eher, dass der Stoffwechsel ziemlich lange konstant bleibt. Mhm. Und dass wir immer das Gefühl haben, er wird langsamer, hängt vermutlich eher damit zusammen, dass wir uns leider einfach viel weniger bewegen. Wenn du dir Kinder anguckst, die rennen in jeder freien Sekunde, rennen die rum und zappeln, bewegen sich. Und das wird einfach mit zunehmendem Alter wird es immer, immer weniger. Und die Vermutung ist aktuell tatsächlich eher, dass dadurch, dass wir einfach so wahnsinnig viel sitzen, weniger aktiv sind, der Stoffwechsel, dass wir dadurch das Gefühl haben, der Stoffwechsel wird immer langsamer.
Ein bisschen träge möglicherweise. Man hat das Gefühl, weißt du, früher, ich würde es mal so sagen viele auch, Mensch, früher, da wollte ich mal 3, 4, 5 Kilo abnehmen, das habe ich ein paar Tage gemacht, zack, waren die weg.
Das stimmt.
Heute muss ich kann ich gar nicht so viel zählen, wie viel Sport und was ich nicht machen muss.
Ja, das stimmt natürlich. Es wird leider wird es ein bisschen anstrengender abzunehmen. Und dadurch, dass wir auch einfach einen trägeren Lebensstil haben und auch nicht mehr diese ganzen spontanen Bewegungen haben.
Ja.
Also Kinder bewegen sich ja auch ungewollt zum Beispiel. Das machen wir alles viel weniger. Und leider, dadurch, dass wir inaktiver sind, haben wir oft im Alter auch eine geringere Muskelmasse und sind halt doch einfach weniger aktiv. Und dadurch ist es so, dass wir im Alter leider eher mal tendenziell zunehmen.
Ja, der Muskel ist der Feind des Fettes.
So ist es.
Das ist, aber das gerade im Frühling immer wiederkehrende Thema, kennen Sie alle, lautet natürlich Diäten. Ariane Peters hat sich da mal einige Möglichkeiten aus den vergangenen Jahrzehnten angesehen.
Funde loswerden. Effektiv, gesund, stressfrei. Aber wie klappt's am besten?
Ich bin total gegen Diäten. Was ich so mitbekommen habe, dass man halt eine gewisse Zeit was isst und dann auch wieder eine gewisse Zeit halt nichts isst.
Ich habe schon mal probiert und es tut dem Körper gut.
Fakt ist, wir essen zu viel, zu häufig, zu süß, zu fettig. Meistens mit schweren Konsequenzen. Derzeit ein gefährlicher Hype in den sozialen Medien, Ozempic. Eine Diabetes-Spritze für ein paar Kilo weniger, das ist neu. Der Wunsch, jedoch mühelos abzunehmen, ist uralt. Bereits 1862, als ein Großteil der Bevölkerung noch Hunger leidet, veröffentlicht ein Bestatter namens William Banting einen der ersten Diätratgeber der Welt. Sein Arzt empfiehlt, morgens Fleisch und Fisch, ab mittags zusätzlich Alkohol. Banting ist schwer begeistert über diese Diät, seine Leber und Nieren eher nicht. Weil immer mehr Menschen aus allen Nähten platzen, empfiehlt Dr. Howard Hay Anfang des 20. Jahrhunderts die Trennkost. Er glaubt fälschlicherweise, Eiweiß und Kohlenhydrate können nicht gleichzeitig verdaut werden. Darum mittags Proteine, morgens und abends nur Kohlenhydrate.
Ach Mist, schon nach 8?
Zeit, die Gabel fallen zu lassen für eine neue Diät. Intervallfasten. Die beliebteste Form 16:8. Also 16 Stunden lang nichts essen, dann im Zeitfenster von 8 Stunden zwei gesunde Mahlzeiten zu sich nehmen.
Das Intervallfasten hat schon viele Vorteile. Es gibt also zum Beispiel dem Darm eine längere Ruhephase. Der Darm ist ein wichtiges Immunorgan. Und das hat natürlich auch den Effekt, dass letztendlich sozusagen die Abwehr, die körperliche Abwehr auch gestärkt wird durch Fasten.
Aber 16 Stunden warten bis zum leckeren Avocadosalat hält nicht jeder durch. Ein Hauch Hoffnung macht Brigitte. Seit 1969 bringt die Frauenzeitschrift jede Woche ihre eigene Diät heraus. Eine Mischkost mit maximal 1500 Kilokalorien. Die Brigitte-Diät geht seit nunmehr 50 Jahren mit dem Stand der Wissenschaft und hat so bis heute überlebt. Revolutionär wird's 1972. Da sind Fleisch und Fette plötzlich kein Problem mehr. Vorausgesetzt, man lässt die Kohlenhydrate weg. Der amerikanische Arzt Robert Atkins verhilft der alten Low-Carb-Diät zum Durchbruch und wird dadurch zum Multimillionär. Studien belegen, ja, mit der Atkins-Diät können Pfunde purzeln. Kritiker aber warnen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In den 80ern die Kehrtwende. Die einen essen nur noch Äpfel, die anderen Kartoffeln oder Eier. Es ist die Hochzeit von Kohlsuppen, Saftfasten und frisst die Hälfte.
Das Problem bei den meisten Diäten ist einfach, dass man sich für eine bestimmte Zeit sehr einschränkend ernährt. Das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Dann kehrt man wieder zu den alten Gewohnheiten zurück. Und im Endeffekt hat sich nachhaltig nichts verändert.
Der berühmte Jojo-Effekt. Wird das Essen knapp, legt der Körper Reserven an. Mit anderen Worten, nach vielen Diäten ist man dicker als zuvor.
Ich glaube, es ist inzwischen eine Volksweisheit, dass man sich langfristig eine gesunde Ernährung anlegen sollte, um vernünftig abnehmen zu können oder das Gewicht kontrollieren zu können. Aber ich bin mir sicher, auf deinem Instagram-Kanal, da kommen auch öfter mal so Fragen. Zum Beispiel, was ist mit dieser Wunderspritze Ozempic? Haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, ne?
Klar.
Das ist ja eigentlich ein Medikament für Diabetiker.
So ist es.
Was bewirkt diese Spritze und wie gesund ist die?
Das ist, also die Spritze bewirkt zum einen, dass man ein Sättigungsgefühl im Gehirn hat. Also die wirkt zentral im Gehirn, sie wirkt aber auch im Magen. Die Magenentleerung ist langsamer und sie bewirkt eine verminderte Insulinausschüttung. Das heißt, insgesamt fühlt man sich einfach satt. Und das ermöglicht Menschen tatsächlich abzunehmen. Im Schnitt nehmen Menschen innerhalb von 1,5 Jahren sowas wie 15% ihres Körpergewichtes ab. Also wenn du 100 Kilo gewogen hast, kannst du 15 Kilo abspecken.
Ja, ja.
Und das Ganze eben ohne Hunger und ohne Quälerei. Also sie kann auch Nebenwirkungen haben. Völlegefühl, Bauchschmerzen, Übelkeit. Manchmal sind es auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung kann auftreten. Also es ist kein... Es sind keine Gummibärchen, es ist ein ernstes Medikament, aber es kann bei Übergewicht und bei Diabetes tatsächlich ganz tolle Effekte haben.
Aber ganz wichtig, ist es ein Medikament, also nur mit ärztlicher Aufsicht das ganze Thema angehen?
Unbedingt, es ist kein Lifestyle-Medikament, um vom Sommer nochmal ganz schnell 5 Kilo Richtung Bikini-Figur zu machen, sodass dafür ist es nicht da.
Lifestyle hieß es aber in letzter Zeit, ganz häufig habe ich das gehört, schon morgens einen Esslöffel mit Apfelessig.
Mhm.
Ich glaube, meine Mutter schwört seit Jahren drauf, deswegen hält sie beneidenswert ihre Figur.
Mhm.
Ich versuche das auch, ist gar nicht so schlecht, habe ich das Gefühl.
Ja.
Bringt es wirklich was?
Wenn es dir damit gut geht, möchte ich das unter keinen Umständen verbieten. Also, und es gibt Daten, die zeigen, dass Apfelessig tatsächlich den Blutzuckerspiegel etwas senken kann.
Ah.
Ob das jetzt wirklich beim Abnehmen hilft, das ist durch Studien ist nicht unbedingt belegt. Aber ich finde, dadurch, dass es auch keinen schädlichen Effekt hat, wenn es dir gut tut, mach es.
Ich kann nur sagen, Zucker weglassen, ja. Das ist das, was ich gemacht habe. Und wirklich durch Zufall 10 Kilo, da habe ich schon öfter erzählt, 10 Kilo dadurch abgenommen.
Das kann gigantische Effekte haben, ja.
Das ist einfach so, weil das Insulin nicht hochschnellt und dann nicht runterfällt und dann sofort wieder neuer Hunger entsteht. Dass man also einfach weniger isst dadurch.
Ja, also je mehr Junkfood man isst, desto mehr Bock auf Junkfood bekommt das Gehirn leider auch. Also man nimmt dann einfach sehr schnell viel mehr Kalorien zu sich, als man braucht. Und das setzt eine ganze Kaskade von ungesunden Effekten in Gang. Also wie du vorhin gesagt hast, das Beste, was man machen kann, ist wirklich eine dauerhaft gesunde Ernährung, die dazu führt, dass man auch nicht so viel ungesundes Fettgewebe im Bauch hat. Und, ja.
Einen wichtigen Satz möchte ich noch sagen. Allergie.
Ich habe jetzt tatsächlich so eine Darmkur gemacht. Da ging es um Hefepilze. Da sind wir gegen angegangen. Einfach nur durch so eine Untersuchung ist das rausgekommen. Mhm. Ich habe dieses Jahr keine Beschwerden. Mhm. Ist das so ein Thema, wo man Allergien mal neben den ganzen Hypersensibilisierungen etc. auch Allergien mal angehen könnte?
Also das ist definitiv ein total spannendes Forschungsfeld. Gerade also das Mikrobiom ist irre spannend. Wir beginnen gerade erst zu verstehen, auf wie vielen Ebenen das einen Einfluss hat. Genau, also all die guten Bakterien, die in unserem Darm sitzen. Und also da ist zum Beispiel, sind Allergien auch ein Thema, dass ein möglichst diverses, gut funktionierendes Darmmikrobiom auch vor Allergien schützen kann tatsächlich.
Wer Dr. Julia Fischer, also dich, erleben möchte, kann das bei YouTube sehr, sehr gerne häufig machen mit allen möglichen medizinischen Themen unter ARD Gesund. Und morgen kommt ein Schauspieler aus der neuen Staffel Charité, nämlich Moritz Fürmann. Der ist morgen bei uns. Zwischendurch gucken Sie bei ARD Gesund einfach mal rein. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Bleiben Sie gesund, heißt es doch so schön, ne?
Bleiben Sie gesund.
Und fröhlich. Tschüss.
Tschüss.